Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Er lebt unweit vom Ort des tragischen Geschehens oder des islamistischen Terrorattentats und seine Familie kennt auch das Opfer, bis zuweilen die Familie des Opfers. Die Rede ist von Andreas Mölzer, einst FPÖ-EU-Mandatar und jetzt Herausgeber der, darf ich sagen, sehr weit rechts stehenden zur Zeit. Das muss ich für meinen Fanclub in dem Lager sagen. Okay, da sind wir uns dann einig. Gut. Aber Andreas Mölzer, wir haben da jetzt leider ein sehr ernstes Thema. Sie leben ja unweit von Villach. Da hat jetzt ein entsetzliches Terrorattentat stattgefunden, islamistisches Terrorattentat. Wie gehen denn die Kärntner, die Villacher damit um? Weil ich gehe mal davon aus, man hat immer eher angenommen, das ist etwas, das in der Stadt passiert oder woanders, in Frankreich und in Belgien, aber nicht in Villach, oder?
Ja, das Grauen rückt näher. Ne? Das ist, Aschaffenburg ist weit weg. Ne? Wenn ich mir da auch schon was gedacht habe, weil ich auch zufällig einen zweijährigen Enkel habe, ne? Und dort ist ein Zweijähriger ermordet worden. Ne? München ist auch weit weg. Ne? Berlin erst recht. Ne? Und jetzt haben wir das in Villach und das ist, wie Sie sagen, schon überraschend, obwohl Villach schon auch in den letzten Jahren einen sehr hohen Migrantenanteil gehabt hat. Und natürlich kann man nicht sagen, jeder Migrant ist ein potenzieller Messerstecher. Allerdings ist eins richtig, empirisch, dass fast jeder Messerstecher ein Migrant war. Das ist leider ein trauriger Befund, den man sagen muss. Das, was in Villach jetzt passiert ist, geht mir persönlich...
Der Terrorattentaten, sagen wir
es. Ja, aber Messer... Sagen Sie mal an österreichischen Messerstecher aus den letzten Jahren, also mir fällt keiner ein. Einen autochthonen Österreicher meine ich jetzt. Aber abgesehen davon, schlimm ist das, wenn man persönliche Betroffenheit hat. Na, erstens kennen meine Kinder das Todesopfer. Zweitens sind die in derselben Schule wie das Todesopfer bis vor kurzem. Inzwischen ist es ja nicht mehr in Villach in der Schule gewesen, sondern in Klagenfurt in der HTL. Und dann gehen mein Ältester, der gerade in der Matura-Klasse ist, und mein jüngster Enkel, der in der ersten Klasse Gymnasium ist, die gehen dort ständig vorbei. Das ist mitten am Hauptplatz, Villach am Weg zum Bahnhof, wo das passiert ist. Das ist ein Würstelstand. Und dort, wo das an der Traubrücke, wo das passiert ist, jeden Tag, das könnte jedem passieren. Und dann waren wir natürlich alle am nächsten Tag sofort bei dieser Trauerfeier, noch bevor die Politik mit ihren Pflichtübungen gekommen ist. Ne? Und das ist entsetzlich. Das ist einfach. Dann kenne ich natürlich zwei Augenzeugen, das sind gute Freunde meines Sohnes Wendelin, ne? Die dort Ersthilfe geleistet haben. Mhm. Ne? Und was die erzählen, es ist einfach schauderbar.
Eingegriffen hat allerdings ein Foodora-Fahrer, selber ein Syrer, muss man dazu sagen. Und das zeigt, wie komplex das Ganze ist. Weil natürlich ist der Attentäter ein Islamist und ein Asylwerber, aber das ist der, der ihn dann gestoppt hat, am Ende auch.
Frau Daniel, Sie sagen es genau, auch das ist ein höchst komplexer Vorgang, obwohl das natürlich erfreulich ist und der hat wahrscheinlich wirklich mehrere weitere Morde verhindert. Ne? Aber bedenken Sie eins, einer dieser Ersthelfer, ne? Ein Freund meines Sohnes, den ich gut kenne, der ist auch mit dem Auto dorthin gekommen, ein normaler österreichischer junger Mann, ne? Der hat sich das nicht traut, den anzufahren. Das hätte ihm ja nicht trauen, sie sich jemand, wenn sie ihn mit dem Messer anzufahren.
Mutmaßlich
und
nein.
Eben, ne? Ja. Da haben wir haben schon andere Hemmschwellen und der Nahrungsmittelzusteller, ja Gott sei Dank, ne, er ist wirklich ein Held. Aber auf der anderen Seite, dieser automatische Reflex, den haben diese Leute aus Gewaltkulturen natürlich viel eher wie wir als schon übervorsichtige Österreicher. Ne? Das muss man dabei bedenken. Aber wir heilfroh sein müssen, dass der das gemacht hat. Das ist überhaupt keine Frage.
Aber das stimmt natürlich, Sie haben jetzt was angesprochen, ob man es jetzt Gewaltkultur nennt oder die kommen ja alle, ich habe ja dort Kriegsreportagen gemacht.
Traumatisiert, freilich.
Die kommen ja aus einem ganz brutalen System, wo jahrelang ein schrecklicher Bürgerkrieg getobt hat zwischen Pest und Cholera, so weil da waren beide Seiten radikale und schrecklich. Aber was kann man da dagegen tun?
Naja, schau, einmal, wenn man zugibt oder sich vergegenwärtigt, dass das eben Bürgerkriegssituationen sind, dass natürlich schon einmal der Islam einen anderen Zugang zu Gewalt hat gegenüber Ungläubigen, ne, sagen wir mal theoretisch, und dass dort jahrelang Gemetzel, Todesopfer, Bombenterror, ja, alles Mögliche, der IS, ja, so wie, ist ja unglaublich, nur man gesehen hat diese Videos, wo irgendwelche Gefangenen von den IS-Schergen da geköpft wurden, das ist ja wie im Mittelalter, ne. Dann weiß man natürlich, dass also diese Menschen, ich meine, ohne sie entschuldigen zu wollen, wenn sie bei uns herum gesetzeswidrig oder Verbrechen begehen, aber die haben natürlich traumatisiert und. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung. Ne? Mhm. Und so ein junger
und
Mann,
eine der da. Andere, ja, Gewaltschwelle leider.
Nein, ja. Es war ja bei uns auch anders. Schauen Sie, bei uns die Entwicklung, es gibt ja sowas wie eine kulturelle Evolution. Ne? Bei uns hat es früher natürlich auch mehr Gewalt gegeben. Es hat Wirtshausraufereien. Es gibt in Österreich keine Wirtshausraufereien mehr. Und da hat doch, was war früher ein Volkssport bei Kirchtagen, ne? Gibt es nicht mehr. Das heißt, wir haben uns da, Gott sei Dank, muss man sagen, von Gewalt sehr weit wegbewegt. Ne? Und natürlich,
wir hatten auch einmal eine sehr natürlich, verrote Gesellschaft.
Ja, absolut, ist gar nicht so lange her, wissen wir. So ne? Aber okay. Es ist Gott sei Dank anders geworden. Es gibt also da irgendwo eine kulturelle Evolution. Und natürlich sind jetzt junge Männer Testosteron gesteuert und was weiß ich, weiß man ja nicht, in welchem psychischen Zustand und womöglich auf irgendwelchen Drogen oder was auch immer, ne? Dass die einen anderen Zugang haben zum Messer zum Beispiel. Ne? Das ist klar. Es ist nur keine Entschuldigung. Ne? Ja. Und wenn man dann Fotos sieht, wie der dort lernt,
ne?
Und noch grinst und da irgendeine Zeit, dann geht er im wortwörtlichen Sinn das Messer in der Hose auf. Das ist aber nur symbolisch jetzt gemeint.
Gleichzeitig ist es natürlich so, dass das Islamismus ist ein Fanatismus, ist eine Ideologie, die der Meinung ist, und das kennen wir von anderen Ideologien, die der Meinung ist, dass in dem Fall sind es halt wir, minderwertig sein. Also, dass die Islamisten das Höherwertigere sein und der Rest eben gehört eigentlich eliminiert. Wie muss man gegen diesen Fanatismus vorgehen? Wie kann man dagegen vorgehen? Weil Fanatismus mit Fanatismus zu beantworten, wird eher nicht funktionieren.
Haben Sie natürlich recht. Ich meine, all diese Überlegungen diesbezüglich, sogar ein Verbotsgesetz gegenüber dem politischen Islam, sprich Islamismus, das mag ja auch berechtigt sein. Wie weit das durchsetzbar ist, ist ja eine andere Frage. Und wie Sie sagen, wenn da fundamentalistischer Katholizismus, wie er im 16. Jahrhundert bei uns geherrscht hat, gegen angenommen politischen Islam, fanatischen käme, das wäre ja auch verrückt. Ne? Nur unsere Gesellschaft hat sich ja weiterentwickelt. Wir haben eine Trennung von Kirche und Staat. Klar. Wir haben sagen, Religion ist Privatsache und, und. Das haben ja diese Kulturen alle nicht. Ne? Und prinzipiell müsste man natürlich sagen, in dem Moment, wenn die zu uns kommen als Gäste, als Schutzsuchende, müssten sie das ablegen. Das ist einmal eine Forderung, die man legitimerweise stellen kann, die ja auch in vieler Hinsicht funktioniert hat und wahrscheinlich auch bei der Mehrzahl der Migranten funktioniert. Ne? Nur ist das halt keine Lösung, ne? Weil es gibt natürlich zunehmend jetzt Fanatisierte aufgrund des Gaza-Kriegs, was passiert aufgrund und welcher Tatsachen. Und da muss man natürlich fragen, braucht das das Land? Kann das Land eine freie Gesellschaft dulden?
Ja. Es gibt aber auch, und Sie sind ja ein Medienmensch, es gibt auch immer mehr Radikalisierte durch Plattformen im Internet. Ja. Der konkrete Fall ist über TikTok zusätzlich radikalisiert worden. Und jetzt, weil viele sagen, aber warum ist das nicht in Polen oder in Ungarn und ich weiß nicht was, das lässt sich relativ einfach beantworten. Man hat im deutschsprachigen Raum sehr viele deutschsprachige islamistische, dschihadistische Influencer. Das beobachtet man schon seit Jahren und Sie haben es schon angesprochen, Gaza seit dem Hamas-Terror-Massaker in Israel am 7. Oktober noch viel massiver. Also das ist ein Wahnsinn, wie da auch mit den Algorithmen gearbeitet wird. Müssten wir da nicht stärker als Gesellschaft oder in dem Fall vielleicht auch der Gesetzgeber mit Antiterrorgesetzen stärker hineingehen, auch bei solchen Sachen?
Ja, da haben Sie natürlich recht. Sie sagen also, warum nicht in Polen und in Ungarn? Das sage ich Ihnen schon, warum? Weil es dort kaum Islamisten gibt, weil die keine nehmen.
Aber es gibt auch nicht diese Influencer.
Das ist schon, ja, die gibt es deswegen nicht, weil dort kaum Islamisten oder kaum Moslems aufgenommen wurden. Ne? Und das ist natürlich auch schon eine Antwort, eine Teilantwort auf die Frage. Schauen Sie, jetzt ist in Syrien ein Regimewechsel, der hoffentlich, ne, zu einem, sagen wir, einigermaßen rechtsstaatlichen Gefüge führt. Ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
Okay, aber normalerweise, das ist ein ehemaliger Al-Qaida-Terrorist.
Ja, ich sag's ja, aber wird aber in den westlichen Medien jetzt sehr hochgejubelt.
Ne? Hat von mir nicht.
Er hat inzwischen einen Anzug angezogen, der Bart ist ein bisschen gestutzter wie bisher.
Aber also, er ist trotzdem immer schon über bin Islamisten.
Ganz ihrer Meinung. Ganz ihrer Meinung. Aber trotzdem ist an sich der Asylgrund für sehr viele Syrer weggefallen. Ne? Und da stellt sich wirklich die Frage, ob man da nicht an Rückführungen geordnete denken müsste, ohne das böse Wort Remigration in den Mund nehmen zu wollen. Ne? Und da sagt man natürlich, ja, das ist gesetzlich nicht möglich. Also Gesetze kann man demokratisch ändern. Gell? Und ich weiß von meinen Freunden aus den letzten Regierungsverhandlungen der vorigen Woche, noch bis zur vorigen Woche, dass beispielsweise die ÖVP all diese Dinge, verschärfte Maßnahmen, wo heute der Herr Innenminister nach dem Anschlag von Villach hingeht und alles Mögliche verspricht, ne? Entsetzt ist natürlich, und ne? Dass all diese Maßnahmen von den ÖVP-Verhandlern abgelehnt bzw. auf die lange Bank geschoben wurden, weil gesagt, das widerspricht EU-Recht, das widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention und, und. Und dann, wenn der Anlass da ist, wenn die Bevölkerung geschockt ist, kommen die großen Worte.
Aber Sie wissen, es ist demnächst, also am Sonntag, die Bundestagswahl in Deutschland. Ja. Friedrich Merz könnte da anders agieren, auch Emmanuel Macron möchte da Verschärfungen, also wer weiß, ob das nicht in die Richtung geht. Andreas Mölzer, weil Sie eine Art FPÖ-Urgestein noch sind, muss ich natürlich, aber Sie sind ein wirklicher FPÖ-Insider, Sie kennen diese Partei wirklich sehr, sehr gut, zu diesen gescheiterten blau-türkisen Verhandlungen kommen. Hat Sie das überrascht?
Naja, zuletzt nicht mehr. Also für mich war relativ bald absehbar, dass die ÖVP da Sollbruchstellen sucht und spätestens als Mara dann in die Medien gegangen ist und gesagt, das ist ein Machtrausch. Ne?
Machtrausch, das war 24 ist ja, Stunden vor mir.
Nein, das war schon ein paar Tage davor, ein paar Tage. Aber hat man das gewusst. Ne? Also das war absehbar. Und auch wenn das zustande gekommen wäre, diese Regierung, dann sage ich Ihnen, ohne Prophet sein zu wollen, dass es bei der ersten Gelegenheit, wenn die Umfragen nicht mehr ganz so dramatisch gewesen wären, von der ÖVP gebrochen worden wäre.
Das war zum Scheitern verurteilt. Ja. Aber gleichzeitig hat der Lothar Höbel, den Sie auch gut kennen, auch quasi ein FPÖ-Historiker, ist sehr hart ins Gericht gegangen mit Herbert Kickl und hat gesagt, er hat da eine wirklich einzigartige Chance verstreichen lassen. Und gerade ihm fällt das jetzt ganz schwer, weil er hat die ganze Zeit der ÖVP gesagt, sie soll einen Schritt auf die FPÖ zumachen. Sie habe das getan und Herbert Kickl habe sich völlig kompromisslos gezeigt und es habe keinen Sinn mehr, die FPÖ zu wählen.
Naja, ich kenne diesen Text, den hat er mir in meinem bescheidenen Wochenblatt auch angeboten. Ich habe ihn nicht genommen und der ist dann über Andreas Unterberger zur Presse gelangt. Mhm. Und ich habe dem Lothar, wirklich einen alten und guten Freund von mir, gesagt, Lothar, du sitzt jetzt in Böhmen, ne, in der Entfernung und siehst das im Detail nicht und das ist auch sachlich unrichtig. Weil die ÖVP ist nur formal einen Schritt auf Kickl und auf die FPÖ zugegangen, die ÖVP, und hat das in Wahrheit nicht getan. Die ÖVP hat geglaubt, sie kann so weitermachen und die Freiheitlichen werden ja die Hand küssen allein, dass sie mit ihnen reden. Ne, und dass halt der Kickl Frühstückskanzler sein darf und sonst geht es alles weiter, wie die ÖVP aus 38-jähriger Machterhaltspolitik so haben will. Ne? Und das hat man nicht gemacht. Also der Lothar, den ich sehr schätze, der auch ein hervorragender Zeithistoriker ist, ne? Aber in dem Fall Lager schlicht und einfach falsch. Mhm. Und er wird auch weiter die FPÖ wählen, da wette ich einiges.
Gut, das weiß ich nicht, das kann natürlich sein. Das heißt, ja. Sie fanden es von Herbert Kickl richtig, dass er da so hart geblieben ist?
Naja, schauen Sie, ich habe ja viele historische alt genug Beispiele. Und ich weiß, der Jörg Haider, als er Landeshauptmann wurde, zuerst in Kärnten, hat er zu den Schwarzen gesagt, damals, also der ÖVP Kärnten, hat gesagt, ihr könnt alles haben, nur ich bin der Landeshauptmann. Das war natürlich eine andere Situation und Landespolitik ist anders wie Bundespolitik. Aber Herbert Kickl wäre in dem Fall ohne Finanzen und ohne Innenministerium, wäre er wirklich ein Frühstücksdirektor im Kanzleramt.
Aber Herr Mölzer, das Finanzministerium hatte die ÖVP ursprünglich der FPÖ angeboten.
Ja, ich bin mir ja nicht sicher, wenn er das angenommen hätte, ob sie dann nicht trotzdem irgendeinen Grund gefunden hätten, nein zu sagen. Das ist nur eine Mutmaßung. Ne? Aber es ist halt so, schauen Sie, als Bundeskanzler in Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, wo ich keine Richtlinienkompetenz habe, bin ich ohne diese wesentlichen Ministerien machtlos. Mhm. Ne? Und die ÖVP, das sind Profis im Machterhalt. Die wissen genau, wie das geht. Und die hätten die FPÖ wieder gelegt bei der ersten Gelegenheit.
Gut, das heißt mit einem Wort, die FPÖ müsste eigentlich eh froh sein, dass das gescheitert ist. Ist das jetzt?
Na, ganz. Na, auf der anderen Seite bedauere ich das auch sehr, weil das wäre natürlich historisch für die Republik ein Paradigmenwechsel gewesen. Aber schauen Sie, gerade wenn man zurückgehen sollte, vielleicht auf Villach. Ne? Gerade in dieser Situation sieht man, wie sehr es notwendig wäre, da einen Politikwechsel einzuleiten. Ne? Und da wird jetzt nur das stattfinden, was immer stattgefunden hat. Große Betroffenheit, ne? Weinerliche Mienen, die Härte des Gesetzes wird beschworen und passieren dort nichts. Ne? Weil das, was der Herr Innenminister ankündigt, diese Untersuchungen ohne Anlass, wird nicht kommen. Ne? Wird nicht kommen. Das sind Beruhigungspillen für die Bevölkerung und das war's.
Gut, wir werden sehen. Hoffen wir, dass viel für die Sicherheit in diesem Land unternommen wird. Vielen Dank.
Für unsere jungen Leute.
Vielen Dank, Andreas Mölzer, für das Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.